Guten Morgen miteinander. Wir dürfen uns über einen sehr schönen Morgen freuen. Das ist eine Gnade, dass Gott uns ein paar schöne Tage jetzt schenkt nach dem verregneten Sommer. Und da geht das Herz auf. Hoffentlich geht euch genauso wie mir. Und das wirklich können wir dankbar sein. Wir sind im Propheten Haggai. Und das Schlagwort über diesen Prophet ist Erweckung unter dem Volk Gottes zum Tempelbau, das ist sehr wichtig, Erweckung zum Tempelbau, damals in Jerusalem. Wir sind in der zweiten Botschaft des Propheten Haggai und das Schlagwort über diese zweite Botschaft ist Ermutigung. Das ist wirklich schön, die erste Botschaft war Ermahnung, war nicht so lustig sozusagen. Die zweite Botschaft ist Ermutigung und ich habe letzten Sonntag über die Notwendigkeit gesprochen, dass das Volk Israels wirklich Not hatte, ermutigt zu werden aufgrund der schwierigen Umstände, die sie hatten. Sie haben wir haben es in der Textlesung gehört, im Vers 3 dieses Textes sagt der Prophet, schaut euch doch an, was da jetzt vor euch, was wir da aufzubauen bereit sind. Ist es nicht wie nichts in euren Augen gegenüber diesen herrlichen Tempel Salomos? Das heißt, die Israeliten hatten wirklich nicht viele Mittel, um ein Gotteshaus zu bauen. Der Tempel Salomos, der hatte Baumaterialien im Wert von mehreren Milliarden Schweizer Franken. Man kann sich das nicht vorstellen. Das war alles mit Gold ausgekleidet. Tonnen von Gold wurden dort verarbeitet. Und jetzt dieser kümmerliche Tempel, den sie da aufbauen sollen. Und hier kommt die Botschaft des Propheten, der sie ermutigen möchte. Und ein weiterer Grund für die Ermutigung ist, Gott verheißt eine zukünftige Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit des zukünftigen Tempels, die sogar die Herrlichkeit des salomonischen Tempels übersteigen wird. Eine völlig unvorstellbare Situation für die Leute. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, das wäre wie wenn du in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnst und irgendjemand sagt, freu dich über die Villa mit Park, die du bald bekommen wirst. Du sagst, das ist unrealistisch, kommt ihnen das vor, aber nein, der Prophet sagt, genau so wird es sein. Wir haben auch gesehen, diesen Kontrast in der Heiligen Schrift zwischen der äußeren, wie sich der Tempel oder man kann auch sagen, wie sich die göttlichen Dinge in dieser Welt nach außen hin darstellen. Also wie gesagt, der Tempel war äußerlich gar nicht so gewaltig, das hier soll eine Grafik sein des salomonischen Tempels. Die Herrlichkeit war innen. Und das hat kaum jemand gesehen, aber diese innere Herrlichkeit sollte die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Und das ist ein Vorbild auf Jesus. Jesus hat in seinem irdischen Leben, äußerlich heißt es in Jesaja, wo das prophezeit wird, heißt es, er war wie nichts. Wir haben ihn für nichts geachtet. Äußerlich war er ein ganz normaler Mensch. Aber die Evangelien sagen, die Herrlichkeit Gottes hat sich in ihm geoffenbart. Also äußerlich schwach, mit einem Tod am Kreuz, wo dann die Griechen gesagt haben, was ist das für eine törichte Botschaft, dass durch einen Tod am Kreuz die Welt erlöst werden soll. Äußerlich schwach, innerlich die Herrlichkeit Gottes geoffenbart. Und das hat Paulus auch auf die Gemeinde übertragen. Paulus sagt, schaut sich an, Geschwister, eure Berufung. Es sind nicht viele Mächtige unter euch, viele Weise, viele Philosophen, die damals viel gegolten haben, sondern das Armselige hat Gott auserwählt. Und trotzdem lesen wir, dass Gottes Herrlichkeit durch die Gemeinde, das ist der Tempel Gottes in der Jetztzeit, durch die Gemeinde soll Gottes Herrlichkeit geoffenbart werden. Es ist sehr wichtig, dass wir diese beiden Seiten sehen. Und es ermutigt mich, ich sage euch, das ermutigt mich so sehr, dass ich nicht auf meine Schwachheit und auf die Schwachheit der Gemeinde schauen muss, sondern auf Gottes Herrlichkeit und Gottes Eingreifen und Gottes Wirken. Und das macht unglaublich frei. Es ist nicht meine Herrlichkeit, um die es geht um die Herrlichkeit Gottes. Und Gott selber hat verheißen, dass diese Herrlichkeit sichtbar werden wird. Und heute kommt ihm dieser Blick in die Zukunft, eine Zukunftsprophetie, so habe ich die heutige Predigt überschrieben, weil der Blick in die Zukunft uns ermutigen soll und die Israeliten damals ermutigt hat. Aber ich möchte, bevor ich über Prophetie etwas sage, schon die Frage in den Raum werfen, macht es wirklich Sinn, dass wir uns mit biblischer Prophetie beschäftigen? Macht das Sinn? Und ich stelle die Frage deswegen in den Raum, weil es gibt auf der einen Seite Leute, die sind ganz begeistert von biblischer Prophetie, denen kann es nicht mehr sein, die würden jeden Sonntag gerne was drüber hören. Es gibt aber genauso gut auch Geschwister, Christen, die sagen, du, das mit der biblischen Prophetie, das ist so eine Sache. Inzwischen kenne ich schon mehrere Versionen von Endzeit- und Zukunftsmodellen und ich weiß eigentlich nicht, was ist jetzt eigentlich wahr. Und ich kann das gut nachvollziehen, Geschwister, weil ich kann euch sagen, ich kenne mindestens 4 große Endzeitmodelle, die unter bibeltreuen Christen vertreten werden. Ich spreche wirklich von bibeltreuen Christen, die mit der Bibel in der Hand argumentieren und kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Das kann frustrieren, oder? Und interessanterweise ist das Endzeitmodell, das unter evangelikalen Christen am populärsten ist, dieses Modell gibt es erst seit circa 150, 170 Jahren. Die Christenheit davor hat über Jahrhunderte andere Endzeitvorstellungen gehabt als die meisten der evangelikalen Christen heute. Das macht mich skeptisch, sage ich ganz offen. Kann es wirklich sein, dass über Jahrhunderte was anders geglaubt wurde und jetzt kommen wir und sagen, so, wir wissen es jetzt besser. Man sagt dann oft, die Erkenntnis nimmt zu. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich mir nicht so sicher, ob die Erkenntnis zunimmt. Ich habe gelernt für mein persönliches Leben, dass überall dort, wo bibeltreue Christen, meine Brüder und Schwestern, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, mit der Heiligen Schrift in der Hand, dort bin ich vorsichtig geworden. Dort bin ich zurückhaltend geworden. Denn wer sagt mir, dass das, was ich glaube, das Richtige ist? Und das ist auch etwas, was ich uns wirklich ans Herz legen möchte, dass wir zurückhaltend sind mit diesen Themen, einfach weil wir wissen, dass es unterschiedliche Ansichten gibt. Und auch gerade jetzt in der Corona-Krise sind ja Endzeitthemen sehr populär und werden also sehr vielfältig diskutiert. Und ich möchte nur in Erinnerung rufen, dass wir in den 70er Jahren, da war ich noch ein Kind, aber ich kann die Literatur lesen der 70er Jahre, in den 70er Jahren gab es eine massive Endzeiterwartung. Da wurden Bücher geschrieben mit millionenfacher Auflage, die ihr wahrscheinlich kennt. Ich nenne keine Namen. Das war eine Zeit, die war geprägt vom Kalten Krieg, vom Ost-West-Konflikt. Und in diesen Büchern wurde ganz genau gesagt, wie sich das in der Endzeit abspielt, wie die Sowjets über Israel herfallen werden und so weiter und so fort. Wo sind die Sowjets? Wo?
Syrien.
Es gibt in dem Sinn keine Sowjets mehr. Es gibt in dem Sinn die Sowjets, wie sie in den 70er Jahren waren, die gibt es nicht mehr. Und diese ganzen Prophetien haben sich nicht bewahrheitet und ihr könnt das nachlesen. Von daher seien wir vorsichtig und trotzdem plädiere ich dafür, dass wir uns mit biblischer Prophetie beschäftigen. Der erste Grund ist der, die Bibel ist voll davon. Die Bibel, wenn wir biblische Prophetie aussparen würden, hätten wir vielleicht nur die Hälfte der Bibel. Die ganzen großen Schriftpropheten wie Jesaja. Jesaja ist nach dem Psalmen der am häufigsten zitiertes Buch des Alten Testamentes. Jeremia, Hesekiel, Daniel, dann die kleinen Propheten, dann Jesus in den Evangelien hat immer wieder prophetische Aussagen. Die Briefe, in den Briefen haben wir prophetische Aussagen und natürlich in der Offenbarung. Das heißt, wir können das nicht ausblenden und wir wollen das nicht ausblenden, obwohl ich zugebe, dass ich als Prediger das hier und da ganz gerne ausblenden würde. Und ich sage euch ganz ehrlich, wie ich mich entschieden habe für die Botschaft zum Propheten Haggai, war ich motiviert von dem Thema der Erweckung. Ich war nicht motiviert von den Prophetien, weil ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und ich habe mir die Zähne ausgebissen an diesem Text. Aber ich möchte auch, dass wir als Gemeinde lernen, uns mit schwierigen Texten zu beschäftigen. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der, dass biblische Prophetie uns ermutigt. Sie ermutigt uns, weil sie sagt, das, was wir jetzt sehen, ist nicht das Letzte, sondern wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu. Geschwister, und das ermutigt mich jeden Tag neu. Wir gehen auf eine herrliche Zukunft zu, die größer ist als jede Herrlichkeit, die wir je auf dieser Erde gesehen haben. Ich erinnere nur an ein Wort. Jesus in der Bergpredigt, gleich zu Beginn seines Auftretens, sagt er, glückselig, die um Gerechtigkeit willen Verfolgten, denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig seid ihr, sagt er zu den Jüngern, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden werden, um meinetwillen. Und wir sind nicht ausgenommen davon, auch das kommt auf uns zu oder ist vielleicht, haben Leute das schon erlebt unter uns. Und Jesus sagt, glückselig. Und warum? Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß, wo? In den Himmeln. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Jesus verheißt den Aposteln eine himmlische Zukunft. Er sagt, euer Lohn wird groß sein in den Himmeln. Und jetzt kommen wir zum Text. Und das habe ich jetzt reduziert, den zweiten Teil des Textes, die Verse 6 bis 9. Und ich möchte jetzt einmal versuchen, so die Prophetie, die wir hier gehört haben in der Textlesung, im Überblick zu bringen. Der Ausgangspunkt war, dass der Prophet gesagt hat, schaut sich doch den Tempel an, ist er nicht wie nichts in euren Augen? Und jetzt sagt er aber, jetzt kommt die Prophetie. Die Prophetie ist die, dass die Kostbarkeiten aller Heidenvölker kommen werden. Und diese Kostbarkeiten, von denen hier die Rede ist, das sind die Güter, mit denen ein zukünftiger Tempel gebaut werden soll. Es gibt eine jüdische Tradition, die mit diesen Kostbarkeiten der Völker den Messias meint. Es gibt diese jüdische Tradition, die aber vom Text her sehr unwahrscheinlich ist, weil der Text spricht über die Pracht des Tempels. Er spricht über dann im Vers 8 über Silber und Gold, das gebraucht wird für den Tempelbau. Und das spricht Gott ihnen zu. Er sagt, schau her, ihr habt jetzt nicht Silber und Gold, aber mein ist Silber und mein ist das Gold. Ich werde dafür sorgen, dass ihr alles bekommt, was zum Tempelbau notwendig ist. Und es ist interessant, dass noch relativ bald später, 60 Jahre später, der König Artaxerxes, also ein Nachfolgekönig von dem Darius, wo wir jetzt lesen, in der Zeit sind wir, jetzt vom Darius, das war der Artaxerxes, das war derjenige, der die Esther zur Ehefrau genommen hat. Und er hat zum Beispiel in einem Erlass gesagt, dass Gold und Silber aus dem königlichen Schatz und zusätzlich noch Steuern gegeben werden soll für das Haus Gottes. Und Esra, unter dessen Zeit das stattgefunden hat, er betet dann zu Gott: Gepriesen sei der Herr, der Gott unserer Väter, der solches in das Herz des Königs gegeben hat, um das Haus des Herrn herrlich zu machen, das in Jerusalem ist. Also wir sehen, worum es geht. Es geht hier um Silber und Gold. Es geht hier um die Pracht des Tempels, die Gott hier durch den Propheten verheißt. Und dann sehen wir eben diese wichtige Prophetie: Größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen, dieses künftigen Hauses sein als des früheren, als des salomonischen Tempels. Und dann lesen wir etwas, was uns deutlich zeigt, dass es über die damalige Zeit hinausgeht. Und an diesen Ort will ich Frieden geben. Und das ist der Frieden Gottes, der Shalom Gottes. Und der Shalom Gottes ist der Inbegriff von Wohlergehen und der Inbegriff des Friedens und der Inbegriff der Gemeinschaft mit Gott. Der Shalom Gottes ist das Ziel der ganzen Heilsgeschichte, dass der Mensch, der aus dem Paradies vertrieben wurde, wieder die Schöpfung genießen darf und die Gemeinschaft mit Gott genießen darf in einer Art und Weise, die es jetzt nicht gibt, weil wir jetzt in einer Welt leben, die vom Fluch Gottes geprägt ist. Das ist das Ziel der Heilsgeschichte. Und diese Verheißung dieses Shaloms Gottes hat sich für Israel im ganzen Alten Testament nie erfüllt, nie. Das war ihre Hoffnung, das war die Verheißung, die immer und immer wieder gekommen ist durch die Propheten. Israel hatte einen Höhepunkt unter dem König Salomo. König Salomo, wo ja auch dieses Wort Shalom anklingt, er war der Inbegriff des israelitischen Königs und ein Vorbild auf Jesus. Weil, wie wir wissen, war ja Salomo nur in ganz bestimmter Weise ein Vorbild auf Jesus. In anderen Bereichen war er alles andere als ein Vorbild. Er hatte 1000 Frauen, 700 Ehefrauen, 300 Nebenfrauen. Also völlig verrückt. Völlig verrückt. Heidnische Frauen, die ihn zum Götzendienst verführt haben. Aber es war der Höhepunkt des israelitischen Königstums und in dem Sinn war er ein Vorbild auf Jesus. Aber nach Salomo ging es nur noch bergab. Nur noch bergab. Ich sage es noch einmal. Nur noch bergab. Die ganze Geschichte Israels ist eine Geschichte des Versagens. Und es geht bergab und es führt dazu, dass fremde Nationen den Ton angeben. Die Verheißung für Israel war, dass Israel das Haupt sein soll. Und durch den Fluch, durch die Sünde, verkehrt sich das, dass die Nationen den Ton angeben. Das sind die Assyrer. Dann kommen die Babylonier mit dem Nebukadnezar. Dann kommen die Perser, die wir jetzt zu dieser Zeit des Haggai haben, die den Ton angeben. Dann kommen die Nachfolgereiche, zuerst noch die Griechen, Entschuldigung, und dann die Nachfolgereiche des griechischen Reiches von Alexander dem Großen, was dann, wo ein negativer Höhepunkt der war, dass ein gewisser Antiochus Epiphanes, einer dieser Herrscher, der hat Schweine im Tempel geopfert. Das kann man sich nicht vorstellen, wie Israel gedemütigt worden ist durch diese Völker, was dann auch zu Aufständen und so weiter geführt hat. Aber was wir sehen ist, die Nationenvölker, das war völlig einmal der, dann kam der, dann kam der. Und das ist die Erschütterung der Heidenvölker, von denen hier die Rede ist. Also jetzt werden sie von Persern beherrscht. Aber er sagt, du, es ändert sich. Und es hat sich geändert. Und später kam der Herr Herodes der Große, ein Vasallenkönig Roms, ein Edomiter, eine Demütigung par excellence für Israels, der jetzt König Israels war, Herodes der Große. Er ist dann konvertiert zum Judentum, sonst hätten sie wahrscheinlich gesteinigt bei der erstbesten Gelegenheit. Und er ist sehr, sehr wichtig für uns. Warum ist er so wichtig? Erstens, weil in seiner Regierungszeit der Messias Jesus Christus geboren wurde. Und der Herodes dem Großen. Ein anderer Grund, warum Herodes sehr wichtig war, das ist, er hat diesen riesigen herodianischen Tempel bauen lassen. Ein architektonisches Wunderwerk. Ein Prachtbau par excellence. Und es gab sicher Israeliten, die gesagt haben, das ist die Erfüllung der Weissagung Haggais. Dieser gewaltige Tempel. Der Tempel war in den Ausmaßen, also das ganze Areal, habe ich gerade nachgelesen, war in den Ausmaßen größer als das Forum Romanum. Ein Prachtbau, ein Weltwunder sozusagen. Und der Herodes hat es nicht nur aus Frömmigkeit gemacht, weil dem war das egal, der Religion war ihm egal, der hat auch genauso gut einen Tempel für eine römische Gottheit gebaut. Aber er hat sich hier machtpolitisch verwirklicht. Er war bekannt für seine Prunkbauten, er hat noch andere Prunkbauten bauen lassen und er hat sozusagen mit diesem Tempel protzen können. Und jetzt ist die Frage, war dieser Tempel die Erfüllung der Prophetie Haggais? Hat die Herrlichkeit Gottes in diesem Tempel Wohnung genommen? Nein, genau. Die Herrlichkeit Gottes hat in diesem Tempel nie Wohnung genommen. Und das ist jetzt ein großer Unterschied. Äußerliche Pracht und innerlich Tod. Und dieser Tempel wurde 70 nach Christus zerstört. Weg. Was heute noch über ist, sind Reste, die auch schon x-mal umgebaut wurden im Laufe der Jahrhunderte. Die sogenannte Klagemauer, die Westmauer, dürfte ungefähr dieses Stückchen hier sein. Ungefähr dieses Stückchen hier ist die heutige Klagemauer, die Westmauer. Aber da, wo der Tempel steht, gestanden ist, da steht heute der Felsenturm. Eine Schmach, eine Demütigung, dass an dem Platz, wo Gottes Heiligtum gestanden ist, eine, ich sage es jetzt in den Augen und Ohren der Israeliten, ein heidnischer Tempel steht. Eine Schmach. Also das war nicht die Erfüllung dieser Prophetie. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament, weil diese Prophetie, dieses Haggai im Neuen Testament erklärt wird, und zwar im Hebräer Kapitel 12. Und das ist immer sehr wichtig, wenn wir Zitate, alttestamentliche Zitate im Neuen Testament finden, dann sollten wir unsere Ohren spitzen und genau hinschauen, was hier gesagt wird, denn das ist der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Alten Testamentes. Ich lese hier vor, Kapitel 12, von Vers 25 weg. Seht zu, dass ihr den nicht abweist, der von den Himmeln redet. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, Himmel und Erde, das war die Prophetie. Dessen Stimme erschütterte damals die Erde, jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Aber das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Was ist die Hoffnung, Was ist die Hoffnung dieses Schreibers des Hebräerbriefes? Für ihn ist die Prophetie Haggais noch ausständig. Und es ist sehr wichtig, auch wenn er hier nur einen Vers herausgreift. Diese Leute damals, die kannten die Bibel viel, viel besser als wir. Und das heißt, es geht nicht nur um den einen Vers, das ist der zentrale Vers, aber es geht um die ganze Thematik, die im Haggai angesprochen ist. Und die Thematik ist der Tempel. Es geht um den Tempel und es geht um die Frage, und das lesen wir auch im Hebräerbrief, um die Frage, was ist der wahre Tempel? Wo wird die Prophetie Haggais erfüllt? Und er spricht hier von der Erschütterung der Erde noch einmal. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Also ich habe hier ihr seht hier die Zusammenhänge. Es geht um die Erschütterung von Himmel und Erde. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir hören, dass die Erde erschüttert wird, woran denken wir? Wir denken an das. Wir denken an den Planet Erde, der jetzt durchgeschüttelt wird. Und da muss ich sagen, wir müssen lernen, diese Begriffe in den Worten der Propheten zu verstehen. Wir dürfen nicht automatisch unser Verständnis von Himmel und Erde anlegen und sagen, der Prophet Haggai hatte das vor Augen, denn er hatte das nicht vor Augen. Auch der Schreiber des Hebräerbriefes hatte den Planet Erden nicht vor Augen. Er kannte das gar nicht, der Prophet Haggai. Das sind erst Erkenntnisse, die für uns selbstverständlich sind. Für den biblisch denkenden Menschen ist die Erde der Bereich der Menschen, wo wir Menschen leben. Im Gegensatz zum Himmel, wo Gott wohnt. Und darum sagte der Schreiber des Hebräerbriefes, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Was ist damit gemeint? Gemeint ist der Berg Sinai, der gebebt hat und nicht der Planet Erde, der gebebt hat. Und jetzt sagt er, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Und damit uns klarer wird, was mit Himmel und Erde genau noch konkreter gemeint ist, lese ich zwei Verse aus dem Hebräerbrief vor. Der eine Vers ist Kapitel 9, Vers 11. Da sagt der Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, damit ist gemeint eben das Zelt der Zusammenkunft in der Wüste, und jetzt gibt es ein größeres Zelt. Durch das größere und vollkommenere Zelt gewandelt, das nicht mit Händen gemacht ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Also er sagt, Christus ist in einen Tempel hineingegangen, der nicht mit Händen gemacht ist und der nicht von dieser Schöpfung ist. Vers 24, im selben Kapitel Hebräer 9, denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, ein Abbild des wahren Heiligtums, sondern in den Himmel selbst, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Seht ihr den Unterschied? Seht ihr den Unterschied, den Haggai in seiner Prophetie machen möchte? Er sagt, es gibt eine zukünftige Herrlichkeit, einen zukünftigen Tempel, der herrlicher ist als jeder irdische Tempel. Und das ist das, was der Schreiber des Hebräerbriefs aufgreift. Jesus Christus ist in den Himmel selbst eingegangen. In das Heiligtum Gottes eingegangen. Das heißt, der Himmel, von dem er spricht, ist der Wohnort Gottes. Die Erde, von der er spricht, ist die Sphäre von uns Menschen. Und was Gott auf dieser Erde bewegt hat, das habe ich vorher schon angedeutet. Der irdische Tempel wurde zerstört, wurde erschüttert. In einer Art und Weise, die unvorstellbar war. Und eines kann ich euch sagen, Geschwister, uns als Christen ist zu wenig bewusst, welche Tragödie die Zerstörung des Tempels für das Judentum bedeutete. Es gibt keinen jüdischen Gottesdienst ohne Tempel. Das, was wir heute als Synagogengottesdienst darstellen, das ist kein Gottesdienst im jüdischen Sinn, denn es gibt kein Opfer. Und das Opfer und der Altar und der Tempel sind die zentralen Elemente des Gottesdienstes. Und der große Versöhnungstag, wo einmal im Jahr der Hohepriester in das Allerheiligste geht, zur Sühnung der Sünden, das gibt es alles nicht mehr seit 70 nach Christus. Also es ist uns nicht bewusst, wie dramatisch das eigentlich ist. Es ist sehr dramatisch. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ich schaue auf den himmlischen, Tempel, den Gott bereitet hat und in der also immer existiert hat. Der irdische Tempel ist ja nur ein Abbild. Und das ist meine Hoffnung. Ich habe das nochmal kurz gegenübergestellt. Haggai spricht vom Haus Gottes, vom Tempel. Der Hebräerbrief spricht vom Himmel, von dem wahren Tempel, von dem Berg Zion, und damit meint er das geistliche Zion, die geistliche Stadt, die Stadt des lebendigen Gottes, das himmlische Jerusalem. Von diesen Dingen spricht, das ist die Hoffnung des Schreibers des Hebräerbriefes. Der Haggai sagt, die Herrlichkeit des zukünftigen Tempels, und Hebräerbrief sagt, dieser zukünftige Tempel kann nicht betastet werden mit unseren Händen. Er ist nicht mit Händen gemacht. Er gehört nicht, er ist nicht Teil dieser Schöpfung. Das ist die Botschaft. Und dann spricht er von der Erschütterung der Völker, das habe ich schon kurz angedeutet, und da werden wir noch mehr darüber hören im Haggai. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wir erwarten ein unerschütterliches Königreich, was ja auch Jesus verheißen hat, dass die Pforten des Totenreiches, so heißt es, die Pforten des Totenreiches können die Gemeinde nicht überwinden. Unerschütterlich. Auch wenn Christen den Märtyrertod sterben müssen, wenn teilweise Kirchen ausradiert werden. Die Gemeinde Gottes ist unerschütterlich, denn sie ist letztlich im Himmel und das kann niemand zunichte machen. Und ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass jetzt einige unter euch sitzen und sagen, wie ist das mit dem dritten Tempel? Ich habe doch immer gehört, es gibt einen dritten Tempel, der gebaut werden wird und so weiter. Oder wir kennen die Sicht, dass Jesus Christus leibhaftig in Jerusalem als König herrschen wird für 1000 Jahre. Was ist mit all dem? Wo finden wir das in der Heiligen Schrift? Und ich kann nur einmal mehr sagen, Vorsicht, ich bin kein Endzeit-Spezialist. Ich habe zu viel gelesen über Endzeit, aber ich bin nicht derjenige, der jede Frage beantworten kann, was die Endzeit betrifft. Aber ich sehe meine Aufgabe darin, und das möchte ich uns auch zurufen, die Bibel auszulegen. Und ich habe gezeigt, jetzt an dieser Stelle am Hebräerbrief, dass es hier nicht um ein kosmisches Ereignis geht. Also das ist meine Überzeugung. Wenn ihr andere Überzeugung seid, ich respektiere das. Sondern es sind andere Dinge, die der Schreiber des Hebräerbriefes darlegen möchte. Und das Wichtigste, Geschwister, und das ist das, worauf ich unseren Fokus richten möchte, was ist seine Hoffnung? Seine Hoffnung ist ein himmlischer Tempel. Seine Hoffnung ist eine himmlische Stadt. Das himmlische Jerusalem. Das neue Jerusalem. Das vollendete Jerusalem. Und wisst, Geschwister, was gewaltig ist? Wir Heiden werden die Ewigkeit in Jerusalem verbringen. Ist das nicht gewaltig? Das Evangelium hat die Verheißungen Israels, oder sagen wir so, das Evangelium hat uns Heiden die Verheißungen Israels geschenkt. Wir sind mit hineingenommen. Und wir werden die Ewigkeit in Jerusalem verbringen. Das ist gewaltig. Und das ist auch das, was ich uns zurufen möchte. Wir haben eine himmlische Hoffnung. Die Hoffnung des Neuen Testamentes ist die Auferstehung der Toten, das Ablegen des irdischen Leibes, das Anziehen eines herrlichen, eines himmlischen Leibes. Und wir lernen aus der Schrift, dass das bei der Wiederkunft Jesus sein wird, die Auferstehung der Toten. Ja, das ist jetzt piep, piep. Die Auferstehung der Toten, das Anziehen eines himmlischen Leibes. Und die Schrift sagt auch, dass diejenigen Christen, die dann leben werden, entrückt werden. Auch da muss ich sagen, ja, das steht so. Ich weiß nicht alle Details über die Entrückung. Ich weiß nur, dass die Mehrheit aller Christen sterben werden. Das weiß ich. Das ist einfach Fakt. Ja. Durch die ganze Kirchengeschichte hindurch sind es nur wenige, die zu dem Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu tatsächlich leben werden. Das Gros stirbt. Aber dieses Sterben ist kein Problem. Wir freuen uns auf unsere himmlische Heimat. Paulus sagt, es ist weit besser zu sterben und bei Christus zu sein. Aber um euretwillen, sagt Paulus, bleibe ich noch etwas bei euch. Und ich möchte jetzt eine Stelle zum Schluss uns vorlesen, wo ich überzeugt bin, dass die Prophetie Haggais erfüllt ist. Und das ist eine Stelle aus Offenbarung 21, das sind die beiden Kapitel 21 und 22, die von der Vollendung sprechen. Und jetzt schaut, was hier steht. Schaut, was hier steht. Da heißt es, es wird geredet von der Stadt Gottes, dem neuen Jerusalem, und ich sah keinen Tempel in ihr. Denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Es gibt keinen Tempel mehr, weil ich habe schon mal gesagt, der Tempel ist der Ort, wo Gott im Verborgenen wohnt, wo Gott sich nur begrenzt offenbart. Im Himmel gibt es es nicht mehr, weil wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Darum gibt es keinen Tempel im Himmel, weil Gott selber ist ja der Inbegriff des Tempels. Dann Vers 23. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes wird sie erleuchten und ihre Lampe ist das Lamm. Das ist jetzt was Neues, dass das Lamm also vergleichbar ist mit der Herrlichkeit Gottes, die Lampe ist das Lamm. Und die Völker, die Heidenvölker, werden in ihrem Licht wandeln. Alle Völker werden im Licht dieser Herrlichkeit Gottes wandeln. Und jetzt schaut's. Und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Das ist doch genau das, was wir im Haggai gelesen haben. Die Kostbarkeiten der Völker wird kommen. Und hier lesen wir, dass die Könige der Erde ihre Herrlichkeit, alles, was sie haben, Gott hinlegen, Gott ehren damit. Auch da wissen wir nicht im Detail, wie das sein wird. Wir wissen nur, dass es so sein wird und dass es die Erfüllung der alttestamentlichen Prophetien ist, dass Jerusalem das Zentrum ist, wo alle Nationen hinströmen, wo Millionen Menschen aus allen Nationen zur Vollendung gebracht werden. Und das ist die Hoffnung. Wenn ich euch nur ein bisschen Ermutigung dadurch schenken konnte, dann freut es mich. Wir haben im Gebetskreis vor dem Gottesdienst dafür gebetet, dass ich nicht davon gejagt werde nach dieser Predigt. Und darum bitte ich auch. Aber ich bitte darum, also was heißt, mir ist es ein Anliegen, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen, dass die Herrlichkeit, unsere zukünftige Herrlichkeit sehen und dass wir uns darauf freuen. Amen. Vater im Himmel, dein Wort ist gewaltig, es ist reich. Und vielfach stehen wir da mit Fragezeichen. Und doch hast du gesagt, dein Wort ist heilig, vollkommen herrlich. Und es ist zu unserer Ermutigung geschrieben worden, so sagt Paulus, alles, was geschrieben ist, ist zu unserem Trost geschrieben, zu unserer Ermutigung geschrieben. Und ich bete darum, ermutige du uns dadurch. dass wir bereit sind, am Tempel der Gemeinde zu bauen, weil du uns einen Blick schenkst, der weit hinausreicht über die Zeiten in eine Vollendung, die wir genießen dürfen. Amen.